Digitale und soziale Transformation.
Zur Chance.
Entwicklung, experimentell betreiben.
Motivation.
Optimierung.
Neurowissenschaft.
Hinterm Horizont
Programm geht's
weiter.
Gewohnheiten.
Erfolg.
Change. Leadership. Rechtssicher.
Hybrides Kanban entwickeln.
Prozesse.
Klarheit.
Organisationskultur.
Scrum. Innovation. Kanban für jeden nutzbar
Zusammenarbeit.
Machen.
Besser werden.
Licht ins Chaos bringen.
Zuhören.
Der Gelbe Raben Podcast. Transformation ins Ohr geflüstert. Heute mit Amon Triba. Ich habe Amon eingeladen, weil er an der London School of Economics eine Masterarbeit geschrieben hat, die ich sehr spannend finde. Und zwar geht es ihm um die Frage, ob es messbare Unterschiede bei Verhandlungen gibt, wenn sie per Zoom geführt werden oder in real life face-to-face. Ja, herzlich willkommen, Amon.
Hallo Barbara. Ja, freut mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, ich mich auch. Amon, du hast Unterschiede untersucht zwischen Verhandlungen, die online geführt werden und,
wie sagt man, im realen Leben, in Face-to-Face.
Genau, persönlich sozusagen Face-to-Face, ja.
Geführt werden, ja. Und er ist einer der Ersten oder vielleicht der Erste, der dazu eine empirische Untersuchung gemacht hat. Stimmt das so?
Ja, mehr oder weniger. Gut, ja, das ist natürlich immer schön, wenn man sich auf die Fahne schreiben kann, dass man was zuerst gemacht hat. In diesem Bereich gibt es schon, sagen wir mal, also ist jetzt nicht komplett unerforscht, ja, gerade das Feld Verhandlungen. Wie verhandelt man effektiv? Welche Kommunikationsmedien gibt es da? Also sei es jetzt Telefonverhandlungen, persönliche Verhandlungen, E-Mail-Verhandlungen und so weiter. Das ist sehr gut erforscht. Tatsächlich ist es so, dass im Feld von Verhandlungen, die über so Videokonferenz-Tools durchgeführt werden, also wie beispielsweise jetzt Zoom oder MS Teams, da gibt es tatsächlich recht wenig Literatur zu. Also es gibt Studien, es gibt vor allem eine große Studie, die wird immer wieder so zitiert, die wurde im Jahr 2000 tatsächlich erstellt, also mit ganz anderen technologischen Voraussetzungen noch, ganz anderen Tools, die da benutzt wurden. Und dementsprechend würde ich schon sagen, dass also meine Studie, die ich jetzt hier gemacht habe, also diese kleine Studie im Rahmen der Masterarbeit, schon was ist, was ja so zumindest in der Art noch nicht gemacht wurde und die Ergebnisse, die ich da eben rausgefunden habe, sicherlich auch relevant sind für viele Leute heutzutage, gerade ja im Kontext der Pandemie ist ja ein großer Faktor, der dazu beigetragen hat, dass viele Sachen eben online stattfinden und gerade über diese Videokonferenz-Tools.
Ja, genau. Und vieles ist ja so psychologisch. Wie fühlt man sich dabei oder wo geht es einem besser, was macht man lieber? Aber wie bist du denn da jetzt rangegangen, um zu messbaren Ergebnissen zu kommen?
Genau, also vielleicht erstmal vorweg, die Masterarbeit ist praktisch eine empirische Studie, also und zwar ein Laborexperiment. Also das hört sich natürlich immer ganz, ganz verrückt an, aber es ist tatsächlich so, dass vom Aufbau her das erstmal so gewesen ist, dass ich eine gewisse Anzahl an Menschen eingeladen habe einfach. Es waren jetzt 46 Personen und die kamen dann tatsächlich von meiner Universität in so eine Art, das nennt sich also Experimentallabor sozusagen, also ein sehr neutraler Raum. Man versucht dadurch praktisch in Experimenten immer auszuschließen, dass Menschen durch irgendwelche externen Faktoren jetzt beeinflusst werden. Also man hat da komplett neutrale Räume. Ich habe dann Leute in Paare praktisch eingeteilt. Und dann haben sie praktisch dort verhandelt. Das hatte ich vorher vorbereitet. Das sind an sich, könnte ich gerne auch noch ein bisschen mehr zu sagen, wenn du magst. Also wie das jetzt genau war, was da verhandelt wurde. Genau, prinzipiell hatten sie dann Zeit zu verhandeln. Es waren zwei Runden, in denen verhandelt wurde, immer in Paaren. Und ein paar Paare haben es eben dann, also beziehungsweise die Hälfte der Paare hat es dann online gemacht über Zoom. Die andere Hälfte hat es dann face-to-face gemacht tatsächlich. Und dann habe ich bestimmte Sachen gemessen und eben geschaut, okay, welche Unterschiede kann man jetzt hier wirklich quantitativ, also messbar feststellen. Genau, und zu den Ergebnissen kann ich gerne auch schon mal kurz was sagen. Also vorweg ist es so, dass das Ganze hat im Rahmen von so einer Preisverhandlung tatsächlich stattgefunden. Also es war so, das Setting war praktisch, eine Person repräsentiert eine Firma, die eine andere Firma kaufen will. So, und dann haben die praktisch, es gab einen Verkäufer und einen Käufer und dann habe ich praktisch unter anderem gemessen, wie viele Deals kommen zustande, also wie oft wird sich geeinigt tatsächlich? Gibt es da Unterschiede zwischen Zoom und Face-to-Face? Und dann, wie sieht's aus, wenn sie sich einigen, auf welchen Preis haben sie sich geeinigt? Ja? Also ist es möglicherweise so, dass auf Zoom einfach die Leute möglicherweise höhere Preise verhandeln als persönlich. Das scheint tatsächlich nicht der Fall zu sein. Also das kann ich schon mal vorweg sagen. Also auf Zoom war es so, dass eher Leute etwas geringere Preise verhandelt haben. Und dann kann man sich auch angucken, wie sieht es aus mit der Verteilung? Es gibt ja einen Käufer und einen Verkäufer. Wer kommt dabei eigentlich besser weg? Also profitiert jetzt eher der Verkäufer von dem Deal oder der Käufer eher? Genau, und da bin ich tatsächlich zu einigen Ergebnissen gekommen auch. Die kann ich ja mal kurz im Schnelldurchlauf mal eben vielleicht vorstellen.
Lass kurz rekapitulieren. Du hast also 46 Leute da sitzen, die hast du in zwei Gruppen geteilt und beide haben das gleiche Material sozusagen bekommen, um zu verhandeln. Der eine soll was verkaufen, der möchte natürlich möglichst hohen Preis haben.
Genau.
Und der andere soll was einkaufen, der möchte natürlich möglichst niedrigen Preis haben. Ja. Die haben wahrscheinlich beide, also der Käufer hat wahrscheinlich ein bestimmtes Budget gehabt.
Tatsächlich, also Budget gab es tatsächlich nicht genau. Das war so, dass das Konzept asymmetrische Informationen, das klingt jetzt erstmal ein bisschen verrückt. Genau, also der Käufer hatte tatsächlich weniger Informationen über die Firma als der Verkäufer. Das hat man ja in der Realität auch sehr oft. Und zwar der Verkäufer, der praktisch diese Firma eventuell verkaufen wollen würde, der wusste tatsächlich den wahren Wert des Unternehmens. Also wie viel ist das Unternehmen jetzt gerade tatsächlich wert? Ich habe das so ein bisschen im Kontext spielerisch so gemacht. Also es ging um eine, es war tatsächlich ein Unternehmen, was praktisch Ölbohrungen durchführt. Und die haben jetzt gerade eine Bohrung durchgeführt, aber die wussten eben schon, ob die da jetzt tatsächlich Öl gefunden haben oder nicht. Allerdings der Käufer, der wusste das eben noch nicht. Und für den gab es eben so eine Bandbreite an Möglichkeiten, was passiert, wenn da jetzt Öl gefunden wurde, also wie viel wert wäre denn das Unternehmen, aber gibt es auch eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, mit dem da kein Öl gefunden wurde und dann wäre tatsächlich das Unternehmen 0 Euro wert tatsächlich, genau. Und der hatte also diese Unsicherheit und der wusste nicht, wie viel ist das Unternehmen tatsächlich wert und dementsprechend hatte der Verkäufer eben einen Vorteil und der Käufer musste halt eben schauen, okay, bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen, hier irgendwie einen Preis zu verhandeln, obwohl ich gar nicht genau weiß, haben die jetzt tatsächlich Öl gefunden oder ist dieses Unternehmen eigentlich gar nichts wert?
Ah, cool. Da musste der Käufer Psychologie einsetzen, um zu überlegen, blufft er jetzt nur, wenn er einen hohen Preis möchte? Oder
ganz genau, ja. Genau.
Ist das realistisch oder lässt er sich verunsichern? Wird ja dann wahrscheinlich eine große Rolle in dem Zusammenhang.
Genau, also prinzipiell geht es auch viel um Vertrauen einfach. Also das habe ich tatsächlich auch am Ende gemessen, eben darüber, also ich habe die Leute danach gefragt, oder vor allem die Käufer, welchen Unternehmenswert hat dir dieser Verkäufer eigentlich genannt? Also welchen Wert hat er dir gesagt und hast du ihn geglaubt, diesen Wert?
Daran konntest du sehen, ob der gelogen hat oder nicht, oder?
Genau, also damit habe ich beispielsweise gemessen dann, wie oft wird da gelogen, aber auch wie oft werden dann möglicherweise auch Lügen geglaubt oder vielleicht wie oft werden dann auch Wahrheiten wahrheitsgemäß geglaubt, auch von den Käufern. Genau, also das war praktisch was man dann wirklich quantitativ einfach messen konnte, einfach um zu vergleichen, okay, den wahren Unternehmenswert wusste ich natürlich, weil ich den ja selber festgelegt hatte und dann kann man natürlich einfach vergleichen und schauen, ob Leute gelogen haben oder nicht. Genau, das ist tatsächlich so gewesen auch, dass am Ende rausgekommen ist, dass auf Zoom etwas mehr gelogen wurde als persönlich. Also es handelt sich wirklich um kleine Unterschiede, aber das konnte man messen. Und dass in persönlichen Verhandlungen auch einfach mehr Vertrauen geherrscht hat. Also dass selbst einfach völlig falsche Unternehmenswerte, die da in den Raum gestellt wurden von Verkäufern, einfach geglaubt wurden auch von den Käufern. Und viel häufiger geglaubt, ja.
Beim persönlichen Treffen.
Genau, ja.
Und online wurde mehr gelogen, sagst du?
Genau, und weniger geglaubt. Also so kann es vielleicht, ja.
Okay. Es wurde mehr gelogen und weniger geglaubt. Okay. Waren die Lügen so übertrieben, oder waren die ähnlich abweichend von der Realität?
Das habe ich tatsächlich nicht genau gemessen. Also es wäre auch was, wo ich auch Daten zu habe. Also das habe ich nicht direkt ausgewertet. Allerdings, was ganz interessant ist, ist, dass zum Teil, also das weiß ich jetzt nur, weil ich die Daten mir nochmal, also halt genau angeguckt habe, ich jetzt nicht direkt ausgerechnet, aber wenn es besonders niedrige Werte waren, haben sie natürlich das aufgebauscht, ja, und sozusagen wie eine sehr erfolgreiche Ölbohrung dann in diesem Kontext da eben verkauft und dann einfach gesagt, hier ist es irgendwie 90 Pounds pro Aktie wert.
Okay, das heißt, du hast nicht einen festen Preis gesagt, das ist so und so viel wert, sondern...
Genau, also es ist folgendermaßen, es ist jetzt auch nochmal eine extra Komplikation, die da drin war, um das auch empirisch richtig zu machen. Ich habe tatsächlich den wahren Unternehmenswert, der wurde immer per Zufallsprinzip ausgewählt, zwischen 0 und 100. Also das heißt, in jeder Verhandlung gab es einen komplett neuen Unternehmenswert. Das war eben notwendig, weil ich auch untersucht habe, wie unterscheidet sich das Verhalten von Menschen über Runden hinweg. Also wenn man beispielsweise jetzt einmal verhandelt hat und dann nochmal verhandelt möglicherweise, also ändert sich da was. Und dementsprechend konnte ich nicht denselben Unternehmenswert nehmen, deswegen wurde das immer wieder neu ausgelost sozusagen. Genau, also tatsächlich in jede Verhandlung war dadurch etwas anders, weil eben der Unternehmenswert völlig zufällig ausgewählt wurde, ja.
Gut, aber dein Ergebnis zusammengefasst, wie würdest du das auf den Punkt bringen?
Genau, also es gibt einige Unterscheidungen, aber die Unterscheidungen sind nicht sehr deutlich. Also es gibt viele Studien, die ja eben andere Kommunikationsmedien untersucht haben, wie ich schon meinte, also E-Mail, Telefon und so weiter. Da findet man sehr deutliche Unterschiede. Also die guten Neuigkeiten sind praktisch beim Videokonferenz, bei solchen Videokonferenzen gibt es keine so klare messbaren Unterschiede, also zumindest nicht in der Studie, die ich jetzt da durchgeführt habe. Aber es gibt sie eben und sie sind messbar und das ist eigentlich schon ein ganz interessantes Ergebnis. Und zwar werden also mehr Einigungen tatsächlich erzielt in persönlichen Verhandlungen als online eben. Also man einigt sich häufiger und wenn man sich einigt, dann ist es so, dass tatsächlich bei persönlichen Verhandlungen mehr so Win-Win-Situationen entstehen, also wo wirklich beide Parteien, also der Verkäufer und der Käufer, deutlich profitieren und sie profitieren deutlich mehr als eben auf Zoom. Da gibt es eher so eine Art Ungleichverteilung zwischen den Gewinnen. Ja? Also da profitieren tatsächlich dann die Verkäufer etwas mehr als die Käufer. Das heißt, wenn man was kaufen will, könnte man möglicherweise sagen, dann lieber persönlich ausverhandeln. Genau, und jetzt habe ich natürlich auch noch gemessen, wie oft wird gelogen und so weiter. Und da war eben das Resultat, dass in persönlicher Verhandlung weniger gelogen wird und dass dort auch mehr Vertrauen einfach herrscht. Ja? Also mehr der Käufer hat dem Verkäufer einfach mehr vertraut in seinen Aussagen als eben in dieser Online-Verhandlung.
Selbst wenn er gelogen hat.
Genau, und das war interessant tatsächlich. Ich habe auch gemessen, also wie viele Unwahrheiten werden geglaubt und das war auch deutlich höherer Wert eben bei Online-Verhandlungen, genau.
Ja, das ist ja total spannend. Ja. Das hätte ich zumindest nicht so erwartet, dass es da so einen Unterschied gibt.
Ja. Genau, also wie gesagt, es sind keine wirklich deutlichen Unterschiede und dementsprechend, also glaube ich, muss man auch das Ganze jetzt ein bisschen mit Vorsicht genießen, diese Ergebnisse. Also man kann da sowas berechnen, das sind sogenannte Effektgrößen. Also das zeigt praktisch, wie groß ist dieser Effekt. Und die Effektgrößen waren meist sehr klein. Und das Tolle ist eigentlich bei solchen Studien, diese Effektgrößen, die kann man tatsächlich auch vergleichen zwischen verschiedenen Studien. Und es gibt beispielsweise diese Studien, die vergleichen, wie auch Vertrauensbildung oder auch im Hinblick auf Gewinne, die erzielt werden in Verhandlungen, wie sieht das aus bei diesen Telefonverhandlungen? Und da ist es so, da kann man dann diese Effektgrößen eben vergleichen und die Effektgrößen waren da einfach deutlich höher als bei Videokonferenzen. Das heißt, also vielleicht, wenn man jetzt die Wahl hat, dazwischen jetzt über Telefon zu verhandeln oder Videokonferenz, bietet sich's in den meisten Fällen an, tatsächlich dann doch vielleicht die Kamera anzuschalten. Also weil diese Effektgröße, dieser Unterschied zum persönlichen Verhandeln einfach deutlich geringer ist bei den Videokonferenzen.
Kannst du da irgendwelche Empfehlungen ableiten?
Ja, das ist natürlich klar, doch. Also man kann sicherlich einiges empfehlen. Die Frage ist natürlich immer, wie sehr wirkt es sich dann tatsächlich aus? Also meine Studie oder das Experiment, was ich da durchgeführt habe, ist natürlich im Kontext der Verhandlungen passiert. Und da ist natürlich immer die Frage, kann man das jetzt auch auf andere Verhandlungen ummünzen? Es gibt große Literatur darüber auch, wo Leute diskutieren, wie sieht das aus mit diesen Laborexperimenten? Ist das überhaupt realistisch? Kann man davon überhaupt was Vernünftiges ableiten? Weil das ist ja sehr unrealistisch, ja, wenn Leute da irgendwie in so einem komplett weißen Raum einfach nur sitzen. Und ich denke aber, dass man schon sicherlich sehr interessante Sachen daraus jetzt ableiten kann. Also einfach ja als Empfehlung natürlich, wenn man sich persönlich treffen kann, dass klar, jetzt aktuell ist es ja auch im Rahmen der Pandemie jetzt sehr schwierig, dass das schon Vorteile haben kann, wenn es um wirklich Vertrauen geht. Und klar, und wenn man die Wahl hat eben zwischen Telefon und Videokonferenzen, dass meist es so ist, dass wenn es um den gemeinsamen Gewinn sozusagen geht, beispielsweise bei einer Preisverhandlung oder sowas, dass man dann doch eigentlich besser dasteht mit Kamera tatsächlich, anstatt nur mit Ton. Aber man kann natürlich auch jetzt andere Sachen ableiten, ja. Also wenn man jetzt sagt, man ist ein Verkäufer und man möchte jetzt unbedingt den höchsten Gewinn einfahren, und man hat sowas wie jetzt in diesem Experiment, wie ich das jetzt beschrieben hatte, asymmetrische Informationen. Das heißt, als Verkäufer weiß ich mehr über das, was ich verkaufe, als der Käufer selbst. Dann lohnt es sich vielleicht tatsächlich doch, das über Zoom beispielsweise jetzt zu machen, als persönlich. Naja, weil man einfach irgendwie möglicherweise ja, eine geringere Hemmschwelle hat, jetzt den Gegenüber anzulügen beispielsweise.
Und weil man auch eher damit rechnen kann, dass der andere nicht merkt, wenn man blufft.
Genau, das ist auch noch die andere Sache, genau. Also er wird wahrscheinlich etwas weniger das einfach merken. Also da gibt es tatsächlich sogar eine Studie, die hatte ich auch noch mal gelesen. Da ging es auch um Videokonferenzen. Da wurde auch gezeigt, dass je mehr man tatsächlich auch Augenkontakt versucht herzustellen, oder wenn man das aktiv tatsächlich versucht zu machen während einer Videokonferenz, dass dann auch Verhandlungen erfolgreicher am Ende sind tatsächlich. Also dass es mehr Win-Win-Situationen auch wieder gibt. Also da gab es auch tatsächlich ein Experiment, was das mal untersucht hat. Das heißt also sowas wie Augenkontakt, auch Kameraposition, da kann man viel mit spielen tatsächlich. Also da gab es auch eine Studie beispielsweise, die hat festgestellt, dass wenn man die Kamera sozusagen von unten etwas einstellt, dass sie sozusagen einen von unten etwas mehr filmt, dass man dann eher ein sehr autoritäres Bild von sich abgibt und das sich natürlich auch auf die Verhandlungen eben auswirken kann. Also da gibt es viele, viele wirkliche Sachen, also die tatsächlich Verhandlungen oder selbst sei es jetzt Gruppenarbeit, Teamwork und solche Sachen beeinflussen können.
Ja, spannend, ja, weil das simuliert ja so ein bisschen wie Größe. Ne? Ich hab festgestellt, ja, dass nach einem Jahr ganz viel Zoom-Konferenzen, wo ich Leute zum ersten Mal dann getroffen habe, die ich noch nie in live sah, aber ganz oft auf Zoom, dass eigentlich die größte Überraschung die Größe immer war. Dass plötzlich einem jemand gegenübersteht und der ist 2 Meter groß und ich bin gerade mal 1,60. Ne? Und das führt dann doch zu Erstaunen, weil man sich ja im Zoom immer so auf Augenhöhe begegnet, als wäre man gleich groß. Ne?
Ja, das stimmt. Ich meine, an sich, da ist es möglicherweise auch vorteilhaft für einige Menschen, eben das auf Zoom zu machen. Denn also es macht ja sicherlich schon einen psychologischen Unterschied, ob ich jetzt vor einer wahnsinnig großen Person stehe oder jetzt vor einer eher nicht so groß gewachsenen Person. Also auch allein, was man irgendwie für eine autoritäre Ausstrahlung dann hat. Und dementsprechend kann sich's durchaus lohnen, auch für viele Leute dann sicherlich eher versucht, auf Videokonferenzen umzusteigen oder einfach, dass man sich da einen kleinen Vorteil dadurch vielleicht rausholt, irgendwie in Verhandlungen, wenn man da seine Kamera richtig positioniert und solche Dinge. Gut, es ist ja natürlich immer so, diese Unterschiede sind jetzt nicht gravierend und man sollte da, glaube ich, jetzt auch nicht irgendwie das jetzt so überinterpretieren. Wie gesagt, ich hatte ja vorhin von diesen Effektgrößen gesprochen, die sind nicht riesig, also das macht jetzt keinen weltbewegenden Unterschied. Ich finde es eigentlich immer ganz interessant, wenn man sich dieser Dinge bewusst wird und versucht, so ein bisschen die im Hinterkopf zu behalten auch. Also welchen psychologischen Unterschied macht jetzt meine Kameraeinstellung oder möglicherweise selbst meine Bildschirmgröße? Also wie groß stelle ich die Person jetzt ein hier auf dem Bildschirm, die ich sehe? Das sind sicherlich Unterschiede, die einfach, ja, wo man sich vielleicht einfach mal Gedanken drüber machen kann. Mhm.
Genau, macht es vielleicht auch wichtiger, noch ein gutes Sprachtraining zu haben, ja, damit man argumentativ einiges vielleicht wieder auffangen und ausgleichen kann.
Definitiv, ja. Genau, also es gibt ja eben viele, viele Komponenten eben bei Verhandlungen und eins ist natürlich dann sicherlich auch die Sprache, das Argument selbst, aber wir wissen ja alle irgendwie, es gibt viele andere Faktoren, die da auch eine Rolle spielen, gerade, ja, wie sieht man aus, wie groß ist man und solche Dinge, wie wir jetzt schon gerade drüber gesprochen haben. Ich denke, wie gesagt schon, also wenn man sich dieser Dinge bewusst ist, dann kann man sie natürlich zu seinem Vorteil irgendwie nutzen, aber ich würde wahrscheinlich jetzt davon abraten, dass man irgendwie jetzt das überinterpretiert und irgendwie jetzt nur versucht, irgendwie, ja, jetzt nur noch Online-Konferenzen zu machen, wenn man kleiner gewachsen ist oder solche Dinge. Das ist natürlich irgendwie keine besonders gute Lösung, weil eben auch, ja, der persönliche Austausch hat ja diese Vorteile, die ich auch schon genannt habe von der Studie aus. Also
du hast vorhin erwähnt, also in unserem Vorgespräch erwähnt, dass du auch Dinge gelesen hast über E-Mail-Verhandlungen oder überhaupt schriftliche Verhandlungen.
Ja.
Kannst du vielleicht da noch kurz was zu sagen?
Ja, also bei E-Mail-Verhandlungen, das ist ganz interessant. Also generell kann man so eine Art Rangfolge bilden. Also wie effektiv sind Verhandlungen? Also da wäre tatsächlich das Persönliche ganz oben. Dann käme eventuell so das Videokonferenz-Tool, was man da nutzen kann. Dann würde Telefon kommen und dann E-Mail tatsächlich sehr weit unten. Also es ist in den seltensten Fällen sehr empfehlenswert. Also da wurden viele Dinge rausgefunden. Also tatsächlich die Literatur zu den E-Mail-Verhandlungen, die ist recht umfangreich. Also wurde beispielsweise rausgefunden, dass man viel schlechter menschliche Beziehungen erstmal aufbauen kann über E-Mail-Verhandlungen. Tatsächlich wurde auch herausgefunden, das war eine sehr interessante Studie, da haben die eigentlich zwei Gruppen gemacht. Und die eine Gruppe, die hat direkt über E-Mail verhandelt und die andere Gruppe, die hat sich vorher einmal telefonisch ausgetauscht und dann verhandelt. Und die haben tatsächlich, also die Leute, die vorher kurz miteinander telefoniert haben, die haben tatsächlich einfach einen höheren Gewinn auch einfach erzielt in der Verhandlung. Also das ist vielleicht auch was Interessantes. Also wenn man jetzt irgendwie keine Zeit hat, persönlich zu verhandeln oder irgendwie sich auszutauschen, über E-Mail ist natürlich sehr effizient, das ist vielleicht der größte Vorteil davon. Aber es wurde eben festgestellt, dass wenn man vorher einmal telefoniert miteinander, sich vielleicht kurz kennenlernt, sich austauscht, dass dann das Ganze irgendwie effektiver abläuft. Genau, das ist eigentlich so eine ganz interessante Sache, die ich da auch in der Studie gelesen habe. Und es ist auch so, und das spricht auch wieder jetzt für diesen persönlichen Austausch, dass wenn man sich auch über private oder eher persönliche Informationen im Rahmen dieser E-Mail-Verhandlungen austauscht, also wenn es jetzt nicht nur wirklich um die Verhandlungsmasse geht, dass das auch zu höheren Gewinnen tatsächlich führt. Also da gibt es auch eine Studie zu. Also also was man daraus vielleicht mitnehmen kann, irgendwie der persönliche Austausch, sei es jetzt über ein Telefonat kurz vorher oder einfach darüber, dass man auch kurz persönlich miteinander nochmal kommuniziert über E-Mail, das führt einfach dazu, dass man dann auch E-Mail-Verhandlungen zu seinem persönlichen Vorteil nutzen kann. Obwohl die sonst tendenziell dazu neigen, zumindest was die Studienlage so sagt, dass man da geringere Gewinne dann am Ende erzielt auch.
Als Käufer oder als Verkäufer?
Allgemein tatsächlich. Also das wird immer als sogenannter gemeinsamer Gewinn, Joint Profit nennt sich das dann in der englischen Literatur immer. Also dann wird einfach der Gewinn addiert von Verkäufer und Käufer und dann wird das einfach verglichen. Und da ist es so, dass da bei den E-Mail-Verhandlungen das am geringsten ausfällt im Vergleich zu Telefon und Videokonferenz auch.
Ja, das ist ja total spannend. Und planst du da noch weiterzuarbeiten an dem Thema? Also es war ja jetzt 46 Personen, hast du gesagt, haben teilgenommen. Das wäre ja mal interessant zu sehen, ob sich das bestätigt, auch bei einer größeren.
Genau, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Also erstmal in Zukunft, also ich würde mich freuen, wenn ich das vielleicht in irgendeinem Rahmen irgendwann nochmal weiter erforschen könnte. Also ja, was natürlich interessant ist, ist, dass natürlich vielleicht andere Forscher mit mehr Ressourcen auch als ich hatte, das nochmal in größerer Art und Weise einfach nochmal aufziehen, also mit mehr Teilnehmern. Das Problem ist natürlich immer mit wenig Teilnehmern, dass man ja einfach größere Schwankungen da drin hat. Also man kann jetzt nicht ganz klar sagen, also es sind dann die sogenannten Signifikanztests, die man da macht. Und je mehr Teilnehmer man hat, desto wahrscheinlicher wird es einfach, dass diese Ergebnisse statistisch signifikant werden und dementsprechend ja, hat man dann einfach mehr Sicherheit, dass das, was man da jetzt gefunden hat, also was man da gemessen hat, dass das auch wirklich so in Wirklichkeit existiert, ja, und nicht nur in diesem Labor jetzt zufälligerweise herbeigeführt wurde.
Genau. Ein Zufallsergebnis ist.
Genau, ja, also das ist ja immer diese, also bei diesen Signifikanztests, ich weiß nicht, wie interessant das jetzt ist, aber jedenfalls, man hat dann da so verschiedene Niveaus, also viele nehmen dann irgendwie das 5%-Niveau, was da so einfach gesagt bedeutet, es gibt jetzt eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis, was ich jetzt hier gefunden habe, diesen Unterschied, dass der zufällig einfach entstanden ist. Das heißt, ich kann schon mit 95%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass es nicht zufälligerweise entstanden ist, aber man sagt praktisch immer, also je tiefer dieser Wert jetzt geht, sagen wir mal 1%-Niveau oder noch darunter, desto sicherer kann man sich sein, dass es einen Unterschied gibt. Die Frage ist nur immer, also alles unterscheidet sich ja in irgendeiner detaillierten Weise in Wirklichkeit. Das heißt also, selbst wenn man jetzt wahnsinnig viele Teilnehmer jetzt hat, dann wird man immer irgendwelche Unterschiede feststellen. Und die Frage ist dann tatsächlich am Ende so, wie groß sind die Unterschiede? Und da sind diese Effektgrößen, die ich ja genannt hatte, schon ganz interessant. Und die Effektgrößen sind einfach so, wie ich sie jetzt gemessen habe, einfach nicht sonderlich groß. Also was den Unterschied zwischen persönlichen und so Online-Verhandlungen angeht.
Und wie wäre die Signifikanz?
Genau, die hängt halt dann eben sehr von der Teilnehmerzahl ab. Also ich hatte schon signifikante Ergebnisse, also auch die sogenannte P-Werte nennen sich die dann. Also die sagen dann praktisch, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Unterschiede, die festgestellt wurden, völlig zufällig aufgetreten sind. Da gab es auch P-Werte, die waren um 1% oder unter 1%. Es gab auch welche, die waren jetzt, sagen wir mal, bei 10 oder über 10. Und da sagt man jetzt schon, okay, das ist vielleicht nicht ganz genug irgendwie. Also generell sagt eine goldene Regel, ist immer so dieses 5%-Niveau oder sagen wir mal, 10 ist so, da ist man sich sehr unsicher. Aber es hängt halt eben immer von der Teilnehmerzahl ab. Deswegen, also wenn jetzt man diese Studie nochmal durchführen könnte, ja, mit mehr Ressourcen, vielleicht mit 200 Teilnehmern oder so, dann würde man da sicherlich noch mehr Klarheit bekommen, tatsächlich, genau. Und man könnte auch noch mehr Unterschiede messen, die ich jetzt nicht messen konnte, weil es einfach zu wenig Personen waren.
Aber du hast mit deiner Personenzahl einen Signifikanzwert an einigen Stellen von 1, oder?
Also es ist sehr unterschiedlich. Es gibt sehr viele signifikante Unterschiede auch. Also genau, beispielsweise auch ein sehr signifikanter Unterschied war beispielsweise auch die Zeit, die Leute aufgewendet haben, um überhaupt zu einer Einigung zu kommen. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Also war so, dass auf Zoom die Verhandlungen deutlich kürzer waren als im persönlichen Kontext. Da kann man natürlich jetzt spekulieren, wie kann das sein? Also so eine Erklärung, die ich so gefunden habe, war, dass auch im persönlichen Austausch dann eben wirklich auch persönliche Inhalte einfach auch nochmal kommuniziert wurden, viel mehr als auf Zoom. Genau, und dieser Unterschied war tatsächlich auch signifikant. Also da kann man dann sagen, okay, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist das ein Unterschied, den man auch in der Wirklichkeit findet. Oder beispielsweise, dass Verkäufer einen Vorteil haben oder sagen wir mal deutlich mehr Gewinn machen, wenn sie auf Zoom verhandeln, als wenn sie persönlich verhandeln. Also die Verkäufer auch unter anderem dadurch, dass sie eben den wahren Unternehmenswert dann nicht preisgegeben haben, konnten sich dann eben auf Zoom da eben den Vorteil verschaffen. Mhm. Und das war eben auch ein signifikanter Unterschied. Also genau,
ja. Cool, ja.
Genau.
Also ich finde es total spannend und ich hoffe wirklich, dass vielleicht du oder jemand anders das aufgreift und da weiter dran arbeitet, weil bedeutet ja auch viel für die Teamarbeit zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, gerade das Thema Vertrauen.
Ganz genau, ja. Das war eigentlich tatsächlich sogar, wenn ich das kurz noch sagen darf, das war tatsächlich die ursprüngliche Idee, die ich sogar hatte. Also wie unterscheidet sich Teamarbeit online als auch persönlich? Also gibt es da signifikante große Unterschiede? Und das Problem war tatsächlich bei dem Thema, dass ich das auch intensiv mit meinem Betreuer da mal diskutiert hatte, aber einfach aufgrund der Pandemie das gar nicht möglich war, in dem Labor jetzt Teams zusammenarbeiten zu lassen. Also das war dann tatsächlich eher ein praktischer Grund, warum ich das nicht durchgeführt habe. Aber das ist definitiv auch ein Thema, was ich sehr, sehr interessant finde, gerade wie sich Teamarbeit über Kommunikationsmedien hinweg auch unterscheidet. Also das ist auch ein interessantes Thema. Ich denke, dass man aber auch aus der Studie, die ich jetzt gemacht habe, viele Ableitungen auch treffen kann für Teamarbeit, gerade was den persönlichen Austausch, was das Vertrauen zwischen den Personen im Team angeht, dass man da eben viele Dinge auch ableiten kann möglicherweise.
Also Vertrauen finde ich ganz spektakulär, dass du da ja Unterschiede rausgefunden hast, weil Vertrauen ist ja wirklich maßgeblich für eine Arbeit im Team, ne?
Ja, das gibt es auch übrigens durch die Literatur hinweg, durch die Studienlage. Also gerade was diese Telefonstudien angeht, also Telefon im Vergleich zu persönlichen Gesprächen, auch ganz klar wurde da gemessen, dass man am Telefon einfach mehr gelogen wird, ja, und einfach weniger vertraut wird als im persönlichen Gespräch. Also das zumindest in diesen Telefonstudien kommt das auch, da ist das auch eins der zentralen Ergebnisse, ja.
Ja, super. Vielen Dank, Amon.
Aber sehr gern, ja.
Und ich hoffe, wir hören noch einiges Spannende von dir im Laufe der nächsten Jahre.
Jawohl, vielen, vielen Dank. Danke, Barbara, dass ich da sein durfte und hat mich sehr gefreut, ja.